Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Bei der Tour de France sind weitere Radprofis positiv auf Corona getestet worden. Fußball-Nationalstürmerin Lea Schüller hingegen ist wieder negativ und damit zurück im EM-Geschehen. Themen gleich bei uns, genauso wie die Leichtathletik-WM, wo die einzige deutsche Siebenkämpferin aufgegeben hat. Zuerst aber geht es um Fechten, denn bei der Weltmeisterschaft in Kairo hat Alexandra Ndolo mit dem Degen Silber geholt und dem Deutschen Fechterbund damit eine lang ersehnte Medaille beschert. Mareike Zeck berichtet.
Für Ndolo war bis zum Schluss sogar Gold möglich. Im Finale stand es nach der regulären Zeit 10:10 und erst in den letzten Sekunden der Zusatzminute gelang ihrer Gegnerin aus Südkorea der entscheidende Treffer. Aber für die 35-jährige Alexandra Ndolo und den Deutschen Fechterbund ist auch die Silbermedaille ein großer Erfolg. Es ist die erste WM-Medaille in Ndolos langer Karriere und die erste WM-Silbermedaille für das deutsche Fechterinnen-Team seit 2014, als Britta Heidemann noch aktiv war. Nach einigen schwierigen Jahren befindet sich das deutsche Fechten aktuell im Umbruch. Und jetzt vielleicht auch wieder im Aufbruch. Denn nach Silber heute startet morgen bei der WM mit Leonie Ebert, die aktuelle Europameisterin im Florett für Deutschland.
Nach dem Medaillenregen für die USA und dem jamaikanischen Dreifacherfolg im 100-Meter-Sprint der Frauen steht bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft heute unter anderem der Siebenkampf auf dem Programm. Und dort ist die einzige deutsche Starterin Sophie Weißenberg aus dem Wettkampf ausgeschieden. Warum, das hat mir kurz vor dieser Sendung ARD-Reporter Burkhard Hupe erklärt.
Ja, sie ist dreimal übergetreten im Weitsprung. Das war die erste Disziplin am zweiten Tag. Sie lag so im Mittelfeld des Wettkampfes, war ihr erster großer Auftritt im Seniorenbereich. Wie gesagt, sie ist erst 24 und Weitsprung ist eigentlich ihre Spezialdisziplin. Davon hat man allerdings nicht so richtig viel gemerkt. Sie ist dreimal übergetreten und war dann auf einmal ohne Weite, ohne Punkte nach der fünften Disziplin. Und hat sich überlegt, Mensch, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr und hat dann zurückgezogen und erlebt jetzt quasi die Entscheidung aus der Distanz.
Gar keine deutsche Starterin war beim Marathon der Frauen dabei. Wie ist der ausgegangen?
Goititon Gebreselassie aus Äthiopien hat gewonnen. Die hat im vergangenen Jahr auch Berlin den Marathon für sich entschieden. 42,2 Kilometer durch herrliche Landschaft. Also das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Das ist so eine wohltuende Abwechslung. Wenn man sonst immer nur Häuser sieht und irgendwelche Absperrungen in irgendwelchen Häuserschluchten bei Stadtmarathons. Hier ist das alles ein bisschen anders in Eugene. Hier geht es einfach durch die Landschaft. Und da war sie dann nach 2 Stunden und 18 Minuten und 11 Sekunden im Ziel, die Frau aus Äthiopien, und hat dann ihre kenianische Konkurrentin Judith Kuria abgehängt und hat die Entscheidung wieder zugunsten von Äthiopien erzielt. Bei den Männern hat ja auch schon ein Äthiopier gewonnen.
Sie haben schon gesagt, die WM, die findet in Eugene statt, im US-Bundesstaat Oregon. Da ist es 9 Stunden früher als hier in Deutschland, heißt also jetzt ist gerade früher Nachmittag. Und es stehen noch Entscheidungen an, die dann bei uns in der späten Nacht bzw. den frühen Morgenstunden stattfindet. Um welche Entscheidungen geht es ganz genau?
Also es gibt eine Weltklasse-Entscheidung, das muss man so sagen. Das ist der Siebenkampf, über den wir eben gerade schon gesprochen haben. Die Olympiasiegerin aus Belgien, Nafi Thiam, in Konkurrenz zur Weltjahresbesten Anouk Vetter aus den Niederlanden. Die liegen Kopf an Kopf an der Spitze. 19 Punkte trennen sie nur nach 6 Disziplinen und die sind über 800 Meter etwa gleich stark. Also das wird echt ein Ereignis, auf das ich mich sehr freue. Und natürlich gibt es den Hochsprung der Männer mit Mateusz Przybylko, dem deutschen Meister aus Leverkusen. Der hat vielleicht eine klitzekleine Chance auf eine Medaille. Aber letztendlich wird er froh sein, wenn er am Ende irgendwie 2:30 schafft. Dann wäre das ein respektables Ergebnis.
Hier in Deutschland bzw. in Europa und auch bei allen Sportgroßereignissen, die hier gerade stattfinden, ist die Hitzewelle großes Thema. Wie sieht es bei Ihnen aus im Nordwesten der USA?
Also hier hat man sich im Vorfeld natürlich auch damit auseinandergesetzt, dass es sehr heiß werden kann im Hochsommer hier in Eugene. Und deshalb hat man beispielsweise die GEA-Veranstaltungen und auch die Marathons in die frühen Morgenstunden verlegt. Also der Marathon begann um 6.15 Uhr Ortszeit, aber es ist ein sehr angenehmes Klima hier in Oregon. Wir haben jetzt aktuell in der Mittagszeit etwa 26, 27 Grad. Es geht ein leichter Wind. Also es ist ein Klima fast so, wie wir es in Europa früher auch häufiger hatten im Sommer und nachdem wir uns ja irgendwie alle ein bisschen zurücksehen.
Von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft war das Burkhard Hupe. Weiter mit Radsport. Bei der Tour de France war heute der letzte Ruhetag und an dem wurde bekannt, dass 2 weitere Radprofis positiv auf Corona getestet wurden. Holger Gersker berichtet.
Im Gegensatz zu den Corona-Tests am ersten Ruhetag gab es diesmal zwei Fahrer, die einen Positivbefund erhielten. Die beiden sind nicht namentlich bekannt, klar ist nur, sie kommen nicht aus den Top 20 der Gesamtwertung. Und auch das deutsche Team Bora ist nach eigenen Angaben nicht betroffen. Unklar ist, ob die beiden Radprofis wirklich die Tour verlassen müssen. Momentan seien sie symptomfrei. Die Entscheidung werden die Ärzte erst direkt vor der 16. Etappe treffen. Mit Rafael Majka hat schon mindestens ein Fahrer trotz Positivtest die Tour fortgesetzt. Insgesamt 8 Radprofis mussten die Tour bisher mit einer Corona-Infektion verlassen. Sportlich geht es mit 3 Pyrenäen-Etappen weiter. Es wird strapaziös, denn auch am Ruhetag war es sehr heiß im Süden Frankreichs. Und so soll es auch erstmal bleiben.
Nicht nur bei der Tour de France, sondern auch bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen ist Corona ein Thema. Nach dem ersten Gruppenspiel war die deutsche Torjägerin Lea Schüller positiv getestet worden. Jetzt ist sie wieder negativ und Überbringer der frohen Botschaft war Nationalmannschaftsdirektor Jyoti Shatzi Alexiou.
Ich habe sie gleich früh morgens gesehen und da kam mir ein ganz breites Grinsen entgegen. Sie ist froh, dass sie jetzt aus der Quarantäne draußen ist und dass sie endlich zur Mannschaft stoßen kann.
Deutschland hat sein Viertelfinale am Donnerstag gegen Österreich. Am Mittwoch spielt EM-Gastgeber England gegen Spanien, am Samstag Frankreich gegen die Niederlande. Noch offen ist, wer am Freitag gegen Schweden antritt. Gerade sieht es nach Belgien aus, das in seinem letzten Gruppenspiel 1:0 gegen Italien führt. Allerdings gibt es 7 Minuten Nachspielzeit. Die Partie läuft demnach also. Im Parallelspiel führt das bereits fürs Viertelfinale als Gruppensieger qualifizierte Frankreich 1:0 gegen Island. Wenn die Endergebnisse im Laufe unserer Sendung noch kommen, dann nennen wir sie natürlich gerne. Wir bleiben aber beim Fußball und widmen uns der Frage, warum im Amateurbereich Frauen und Männer nicht häufiger zusammenspielen, um genug Leute für ihre Teams zusammenzukriegen. Im Nachwuchsbereich, da sind nach Geschlechtern gemischte Teams keine Seltenheit. Bei den Erwachsenen, da sieht es aber noch anders aus. Jetzt aber geht ein Amateurverein in Bayern voran. Dort standen bei einem Männerspiel erstmals Frauen mit auf dem Platz. Kilian Mädele berichtet.
Deutschland-Premiere für Bayern. Ein historischer Tag für den Amateursport. So feiert der Bayerische Fußballverband das Debüt der Frauen bei den Männern. Für Jessica Ecke war es dann eigentlich ganz normal.
Also wir haben genauso angespielt worden und mitgenommen worden und angefeiert worden, weil die Herren auch. Also da hat man jetzt geholfen, wir haben sofort integriert gewesen. Also war super. Also klasse.
Eine Entscheidung am Verbandstag hatte es möglich gemacht, dass Frauen auf Antrag Männerpunktspiele absolvieren dürfen. Nicht mal einen Monat später nutzt der FC Oberfichtach Teunz 2 diese Chance. Für die zweite Spielerin, Sandra Pfannenstein, war es schon etwas Besonderes.
Also ich habe nicht damit gerechnet, dass der BFV das überhaupt mal irgendwann in Erwägung zieht, dass man als Frau auch bei den Herren mitspielen kann. Aber auf anderen Seiten finde ich es auch wirklich gut, dass man einfach trotzdem die Männer auch mit unterstützen kann, wenn sie es.
Am Ende gab es dann in der B-Klasse Kamm-Schwandorf 2 trotzdem eine 1:6 Niederlage gegen den SC Altfalter 2. Aber es geht ja um das große Ganze. Oft sind es bei den Vereinen zu wenig Männer und zu wenig Frauen. Da ist die neue Regel gut für alle, meint auch Verbandsspielleiterin Kerstin Koster.
Es ist teilweise sehr schwierig, wenn die Spielerinnen vom Jugendbereich rauskommen. Es ist nicht immer gleich eine Frauenmannschaft am Ort. Und das ist einfach unser Ziel. Wir möchten keine Frau verlieren.
Im Verband rechnet man trotzdem mit keinem Massenphänomen. Dass Frauen und Männer zusammenkicken, bleibt wohl doch eher die Ausnahme.
Von den Hobbyfußballerinnen und Fußballern zurück zu den Profis und zum FC Bayern München. Kaum ist Stürmer Robert Lewandowski nach Barcelona gewechselt, ist heute Abend der Niederländer Matthijs de Ligt in München gelandet, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Der Verteidiger soll von Juventus Turin zu den Bayern wechseln für angeblich mindestens 70 Millionen Euro Ablöse. Was sich der deutsche Rekordmeister davon verspricht, weiß Taufik Khalil.
Dass die Abwehr des FC Bayern im letzten Jahr eines der großen Sorgenkinder des Meisters war, konnten selbst diejenigen leicht erkennen, die sich nicht regelmäßig mit Fußball beschäftigen. Viel zu einfache Gegentore, weil die Zuordnung oft nicht stimmte. Vor allem auch, weil seit dem Abgang von David Alaba zu Real Madrid ein echter Abwehrchef fehlte. Der scheint gefunden. Matthijs de Ligt wechselt von Juventus Turin nach München und wird künftig die Defensive der Bayern anführen. Der 22-jährige Niederländer unterschreibt in München für 5 Jahre und gilt trotz seiner Jugend bereits als sehr erfahren. So gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft bereits mit 17 und spielte seitdem schon 38 Mal für die Niederländer. Der 1,89 Meter große Innenverteidiger kann links wie rechts spielen und stammt ursprünglich aus der Schule von Ajax Amsterdam, die für großartige Ausbildung steht.
Und abschließend noch einmal der Blick auf die aktuellen Spielstände bei der Fußball-EM der Frauen. Frankreich führt weiter gegen Island und im Parallelspiel in dieser Gruppe führt Belgien weiter 1:0 gegen Italien. Das war Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen angenehmen Abend noch.